Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast mit Fabi und Simon.
Und in dieser Episode haben wir euch wieder ein Buch mitgebracht, was euch produktiver macht, was euch besser macht, und zwar das Buch Deep Work von Cal Newport. Und es geht um die Möglichkeit, sich im Laufe des Tages, im Laufe eurer Arbeitszeit, im Laufe eures Lebens weiterhin gut konzentrieren zu können und tief in Arbeit, ob das jetzt Arbeit ist oder irgendwie Hobbys und so, einzusteigen, wieso das Ganze gut ist, wie man das Ganze ein bisschen unterstützen kann, dass diese Momente mehr im Leben passieren.
Ich glaube, das ist wie im Gym, man muss einfach intensiv genug arbeiten, um sein Brain richtig schön zu trainieren. Und da kommen wir auch später noch zu, wie man das erreicht. Aber erstmal würde ich kurz abgrenzen, was Deep Work eigentlich ist. Und zwar der Autor definiert das als Aktivitäten, die in einem komplett ablenkungsfreien Konzentrationszustand stattfinden, die eure kognitive Leistungsfähigkeit an die Grenze des Machbaren irgendwie bringt. Und diese Anstrengungen sind einfach wahnsinnig wichtig, weil sie erzeugen einen wirklichen Wert. Also das sind einfach Tätigkeiten, die nachhaltigen Wert erzeugen. Und die sind schwer nachzuahmen. Und bei richtiger Anwendung verbessern sie eure kognitive Leistungsfähigkeit. Und im Gegensatz dazu gibt es die sogenannte Shallow Work, die nicht tiefe Arbeit, sondern die flache Arbeit. Das sind einfach logistische Aufgaben, die geistig nicht so anspruchsvoll sind und die eher keinen Wert erschaffen und auch von anderen Personen leicht nachzuahmen sind oder leicht wiederholbar sind, wie zum Beispiel E-Mails schreiben oder so. Das ist so der Klassiker in dem Buch für Shallow Work, ist so die E-Mail und die E-Mail-Kommunikation.
Genau, was halt auch ganz oft so als Ablenkung genutzt wird, wenn man sich irgendwie so daran gewöhnt, irgendwie immer auch kleine Endorphinschübe zu bekommen von, oh, ich habe jetzt irgendeine Aufgabe erledigt, aber diese wirklich wichtigen Dinge, die in eurem Job wichtig sind, also eben im Buch geht es viel um quasi Erfüllung in der Arbeit selbst, in der Arbeitswelt, deswegen wir würden es auch einfach weiterhin einfach Job benutzen, das könnt ihr auf Hobby genauso anwenden und so weiter und so fort, auf Familie, also das ist so, aber es wird im Buch eben sehr stark auf Arbeit bezogen, ich meine, das Buch heißt auch Deep Work und da geht es halt darum zu sagen, okay, ihr habt eigentlich diese Tätigkeiten, die euch ausmachen und auch unersetzbar machen, also euch als Person, euer Hirn, die werden fast gar nicht mehr eingesetzt und die werden viel zu wenig eingesetzt. Also eben im Buch wird auch angesprochen, dass man eigentlich im Normalfall, also Anfänger haben so eine Stunde bis zu 4 Stunden Deep Work am Tag Möglichkeiten und die wenigsten schaffen das überhaupt, dass sie sich quasi so tief in irgendwas reinfressen. Ist auch eine Sache, das klingt jetzt alles irgendwie super anstrengend und so, das ist so, dass es irgendwie voll schlimm klingt, von, boah, da muss ich dann voll hart arbeiten und so, aber es ist auch erwiesen, also eben gerade dieser Flow-State, eben dieses Ablenkungsfreie, wo ich auf einmal irgendwie alles von der Hand geht, kennt ihr sicher, das gibt es irgendwie, eigentlich jeder Beruf hat das, also dass du aber denkst, boah, was habe ich in der letzten Stunde alles geschafft, das hat in den letzten 2 Wochen nicht geklappt. Das ist ja eine Sache, die auch wahnsinnig erfüllend ist und wahnsinnig Spaß macht und das ist eben die Idee zu sagen, man möchte mehr in diesen Zustand, wo man echte Leistung bringt, die sinnvoll ist und nicht irgendwie wie ein Roboter vor sich hin irgendwelche eben E-Mails wegtackert oder irgendwelche Möchtegern-To-Dos immer so kleine Aufgaben wegschreibt, sondern tief einsteigt in sein jeweiliges Feld.
Warum ist es überhaupt wichtig? Nee, wir befinden uns in der Phase, in der unsere Wirtschaft sich immer mehr verändert. Also im Buch ist immer die Rede von dem Knowledge Worker, also der Wissensarbeiter sozusagen, der im Büro sitzt und viel mit seinem Kopf arbeitet. Und 30% laut Studien des Arbeitstags von diesem Wissensarbeiter sind einfach nur E-Mails schreiben und rumschicken. Und das macht die Leute im Endeffekt austauschbar oder in einem späteren Step vielleicht sogar durch Maschinen automatisier- oder ersetzbar. Und die Fähigkeit, Deep Work zu verrichten, wird immer seltener, weil immer mehr Leute so einen frakturierten Arbeitsalltag haben, die das unmöglich macht, quasi Deep Work zu verrichten. Und die Leute, die Deep Work verrichten können, werden aber gleichzeitig immer wertvoller in der Wirtschaft, weil es immer wichtiger wird, schwierige Aufgaben sehr schnell zu lösen und dann gleichzeitig auf einem sehr hohen Anspruchs- oder Qualitätsniveau die Aufgaben eben zu verrichten. Das heißt, wir haben da letztens, kann ich mich erinnern, noch eine tolle Diskussion geführt über GitHub Copilot, Simon. Das ist quasi ein Werkzeug, mit dem Leute einfach in Worten, in normaler Sprache ausformulieren können, was sie gerne für ein Programm hätten. Und GitHub Copilot erzeugt dann automatisch den Programmcode dafür. Und Simon meinte, ja, es wird im Endeffekt dazu führen, dass die guten Programmierer sich noch weiter abheben können von den schlechten Programmierern, weil die schlechten Programmierer werden ersetzt durch Copilot und die guten Programmierer können noch mehr verlangen, weil die Konkurrenz weniger wird.
Also dieser Punkt eben sagen, okay, das ist halt, also das ein ganz, ganz wichtiger Skill ist. Das ist auch so, das ist ungefähr das erste Drittel des Buches, wo quasi einfach beschrieben wird, wie wichtig Deep Work ist, also ein bisschen die Motivation aufzubauen, das danach in seinem Leben umzusetzen, einfach um sich im Leben abzuheben und aber auch ein glückliches Leben zu führen, weil es macht ja auch Spaß, wenn man sagt, hey, ich bin irgendwie, also im Buch werden zum Beispiel verschiedenste Professoren angesprochen, die da ganz, ganz extrem sind, weil die ja wirklich in der Speerspitze dieses jeweiligen Feldes arbeiten, dass die sich wirklich teilweise irgendwie wochenlang eingraben und niemanden irgendwie zu sich lassen, nur um quasi tiefe Arbeit verrichten zu können.
Was ich interessant fand, sein Paradebeispiel war mal der Autor, der sich in der Hütte im Wald verschanzt, um an sein Buch zu schreiben.
Ich weiß nicht, ob er es vielleicht genauso gemacht hat, das könnte sein, aber also eben dieses Ding von, dass eben Leute, die an der Speerspitze ihrer jeweiligen Industrie halt arbeiten, brauchen diese tiefe Arbeit, um das auch Ganze voranzubringen, um uns als Menschheit voranzubringen und selbst quasi die Person auch. Und auch, wie was er so ein bisschen da auch in diesem Motivationsteil quasi erklären möchte, ist, den Leuten erlaubt man das auch. Also keinen interessiert, ob der Prof die E-Mail erst 6 Wochen später beantwortet. Weil der Mann hat gerade irgendwie ein Heilmittel gegen Krebs erfunden. So, der kann die E-Mail beantworten, wann er will, so nach dem Motto. Und halt das auch für sich quasi wahrzunehmen und zu sagen, hey, diese ganzen Aufgaben, die auf mich zukommen im Alltag, die mich immer ablenken und die mich aus dieser Deep Work rausbringen, ich muss für mich einstehen, dass ich das priorisiere, dass ich quasi Zeiten dafür habe, um mich zu konzentrieren, weil am Ende wird mein Arbeitgeber, werden alle Menschen der Welt sagen, hey, das ist ja viel geiler, wenn du da in den, was du gut bist, das halt machst und uns da weiterbringst und nicht einfach nur irgendwie die 100. E-Mail schreibst. Also es wird eurem Arbeitgeber auch recht sein, wenn ihr da mehr Zeug schafft.
Und ganz wichtig dabei ist quasi, dass man halt sich wirklich hinsetzt und ununterbrochen arbeitet, wenn man eben tiefer in diese Deep Work reinkommen will. Weil das haben auch Studien herausgefunden, eine Unterbrechung der aktuellen Aufgabe oder so, also je nachdem, was ihr gerade macht und ihr werdet unterbrochen, also ihr müsst euren Kontext sozusagen mental von der einen Aufgabe auf die nächste lenken, obwohl die erste Aufgabe noch nicht abgeschlossen ist. Dabei bleibt ein gewisser Teil der Aufmerksamkeit immer noch auf dem ersten Task oder auf der ersten Aufgabe, die ihr nicht abgeschlossen habt. Und dieser Rest sozusagen, das ist das Problem, dass ihr immer leicht abgelenkt seid und ihr könnt euch dann nicht mehr mit voller Aufmerksamkeit auf die Aufgabe 2 lenken oder widmen, weil der erste Task immer noch in eurem Kopf als unabgeschlossen ist.
Jetzt habt ihr euch, jetzt denkt ihr euch, okay, jetzt erzählt uns jetzt aber selber endlich mal, wie komme ich denn zu Deep Work? Was kann ich machen, damit ich mehr Deep Work in meinem Leben einbaue? Also ich habe jetzt verstanden, auch so eben nach dem ersten Drittel des Buches von, das ist irgendwie wichtig, das sollte ich priorisieren, das auch zu lernen. Also es ist auch eine Fähigkeit, die man lernen muss. Eben deswegen wird im Buch gesprochen von, Anfänger können vielleicht nur eine Stunde am Tag wirklich Deep Work durchführen. Leute, die es besser machen können, vielleicht bis zu 4 Stunden am Stück wirklich sehr, sehr tief arbeiten, sind natürlich aber danach auch fertig. Also es gibt keine unbegrenzte Anzahl an Stunden pro Tag, wo man das machen kann. Aber eben der Autor, also um auch in Deep Work reinzukommen und auch damit anzufangen, schlägt vor, sich ein Ritual anzuschaffen. Es wird kein Ritual vorgebetet, aber es werden quasi 3 Eckpfeiler angedeutet, mit denen das Ritual funktionieren sollte. Also einerseits ist wichtig, wo ihr Deep Work betreibt und für wie lange. Also es ist genau dieses Ding von, okay, schafft ihr das vielleicht gar nicht bei euch irgendwie auf der Couch, weil euer Hirn so damit verknüpft ist, dass irgendwie hier Spaß und irgendwie hier Netflix und irgendwie Smartphone und so sind. Deswegen macht es Sinn, sich einen speziellen Ort zu schaffen, wo man weiß, hey, wenn ich da hingehe, jetzt wird gearbeitet, jetzt kommt Deep Work. Also zum Beispiel auch in dem Fall wieder der Autor, der sich in irgendeine Hütte einschließt, sagt, okay, gut, ich schließe mich jetzt hier weg und dann kann ich tief arbeiten, um auch diesen Ort dafür zu schaffen.
Ja, auch wichtig ist einfach, sich selbst bewusst zu machen, dass man eine endliche Menge an Willenskraft hat. Und wenn man in diesen Deep Work Zustand eintauchen will, sich selbst einen Gefallen tut, wenn man einfach auch schon das Handy so weit weglegt, dass man gar nicht hinlangen kann, dass man nicht in Versuchung kommt, es anzufassen und sich ablenken zu lassen, zu einem gewissen Maße. Also ihr müsst eure Willenskraft nicht aufbrauchen, sozusagen, um in diesem Deep-Work-Zustand zu bleiben, wenn ihr das richtige Umfeld für euch schafft. Und das hat einfach einen wahnsinnig hohen Einfluss dann auf euren, euer Level an Deepness sozusagen.
Wichtig eben neben der Internetnutzung ist auch zu sagen, dass ihr euch eine Metrik schafft, dass ihr Deep Work bewerten könnt. Also eben der Autor wieder im Sinn von eines Buchautoren sagt halt, er nimmt sich quasi vor, er versucht mit zu messen, wie viele Wörter pro Stunde er produziert. Das muss doch nicht mal das perfekte Buch sein, aber einfach quasi irgendeine Form von Messbarkeit zu haben, die dir zeigt, okay, jetzt habe ich wirklich was geleistet, um eurem Hirn zu suggerieren, das war jetzt ein guter Deep Work Block oder ein schlechter, dass ihr das auch lernen könnt. Und als netter Nebeneffekt spricht der Autor auch an, dass es halt quasi das Schöne ist, wenn ihr so eine Metrik habt, dass ihr auch lernt, okay, Aufgaben einzuschätzen. Wie viel Zeit braucht ihr dafür wirklich? Also, wenn ihr das Gefühl habt, von ach komm, dann muss ich nur zwei Stunden mal heftig dann arbeiten, aber in Wirklichkeit dauert es halt doch irgendwie 6, 7, 8 Deep Work Stunden, dann ist es natürlich fürs nächste Mal sinnvoller, wenn ihr das dann besser einschätzen könnt.
Und was dieses Ritual euch auch bieten soll, sozusagen, um in den Zustand von Deep Work zu kommen, indem ihr euch so kleine Trigger setzt, wie zum Beispiel, ihr beginnt jetzt die Deep Work Session mit einer Tasse Kaffee. Das hilft eurem Gehirn schon mal, sich auf die neue Situation einzustellen. Und gleichzeitig lenkt es euch aber dann während der Deep Work Session auch nicht mehr ab. Das heißt, ihr habt den Kaffee schon da. Ihr müsst dann nicht extra nochmal aufstehen von eurem Schreibtisch und euch einen Kaffee holen. Das heißt, ihr könnt so die Chancen erhöhen, erfolgreich in so einen Deep Work Zustand zu kommen.
Wichtig, also eben was Fabian schon angesprochen hat, so ein bisschen, wie ihr diesen Deep Work Zustand unterstützt. Also eben, das kann die Tasse Kaffee sein, um das kleiner zu benennen, das ist der dritte Eckpfeiler, dass ihr vielleicht auch irgendwie genug Essen daneben an habt, vielleicht nicht nur Schokolade, sondern irgendwie auch was gesund ist, damit ihr vielleicht auch, wenn ihr mal zu dem Punkt kommt, dass ihr 4 Stunden am Stück was wegtackern könnt und euch da irgendwie konzentrieren könnt, dass ihr vielleicht nicht zwischendrin irgendwie Hunger bekommt oder wie das euch dann wieder davon abhält, in diesem Zustand zu bleiben, der ja für euch auch sehr schön ist. Und wenn man irgendwie dabei ist, boah, cool, ist irgendwie, ich schaffe gerade so viel, ich will jetzt irgendwie Dinge machen und so, aber verdammt, jetzt kriege ich irgendwie Hunger und jetzt muss ich langsam essen, jetzt werde ich grumpy und so weiter. Dass man sagt, man muss das einfach priorisieren und dafür sich ein Ritual schaffen.
Was ich noch interessant fand, er macht dann im Buch später auch den Sprung zu den Akademikern, die einerseits immer sehr, sehr still und einsam in ihren Einzelbüros sitzen, sich aber dann auf dem Flur mit anderen Kollegen austauschen aus verschiedenen Fachgebieten. Und warum diese Kombination sehr, sehr wichtig ist, ein Stück weit. Weil dieser Austausch sozusagen fördert das Interdisziplinäre. Zum Beispiel, er erzählt dann von der Entstehungsgeschichte des Transistors. Ja, also der Transistor ist so die Basis unseres modernen Lebens, unserer modernen Elektrogeräte. Und es war halt in ein interdisziplinäres Team, die sich regelmäßig ausgetauscht haben über Neuheiten in ihren Fachrichtungen, in ihren jeweiligen. Und dann sind aber wieder alle an ihren Schreibtisch gegangen und haben selber über das Problem gebrütet in einem tiefen mentalen Zustand. Und das hat... Ja.
Also da auch quasi spricht er so ein bisschen an, dass wenn man das möchte oder wenn man das quasi als Arbeitgeber möchte, dass man auch versuchen sollte, seine Bürostrukturen so aufzubauen, dass man den Leuten Deep Work ermöglicht. Also was man viel an Universitäten sieht, eigentlich jeder Professor und selbst irgendwie wissenschaftliche Mitarbeiter haben eigene Büros, wo sie alleine maximal mit einer zweiten Person drin sitzen. Und dann aber gibt es halt irgendwie Kaffeeküchen, wo sich alle irgendwie wieder so ein bisschen treffen, wo genau dieser Austausch ein bisschen erzwungenermaßen stattfindet. Es gibt dann eben wenn man sich einen Kaffee holt, dann trifft man andere Kollegen und merkt wieder, ach, was machst du gerade? Ach, ich habe jetzt gerade folgendes Problem, ich komme nicht weiter. Aber halt nicht, also genau das Gegenbeispiel zu diesem auch oftmals verhassten sogenannten Open Floor, Open Plan Büro, also so ein Großraumbüro, wo irgendwie lauter Tische nebeneinander stehen, man wird die ganze Zeit abgelenkt, der Kollege kommt einfach her und stupst einer irgendwie an die Nase und auf einmal ist man irgendwie aus seiner Deep Work Zone raus. Also genau das quasi ist nicht gut, obwohl die Grundidee von diesen Großraumbüros eigentlich eine gute Idee war, zu sagen, man möchte quasi interdisziplinär den Leuten die Möglichkeit geben, dass man zufällige Begegnungen hat, irgendwie auf dem Weg zum Klo, quatscht bei irgendeinem Kollegen an, wenn man irgendeine Frage hat und dadurch viel Austausch kommt. Aber da ist es zum Beispiel zu viel in die eine Richtung ausgeschlagen. Also muss so eine Balance sein und eben was halt speziell quasi Bell Labs, das sind die, die den Transistor erfunden haben, die haben, glaube ich, auch irgendwie die Maus erfunden. Also war eine Zeit lang gerade im Silicon Valley, die haben auch Java, glaube ich, erfunden. Also die waren sehr, sehr lange sehr, sehr wichtig und haben sehr, sehr viele Innovationen hervorgebracht. Und die haben zum Beispiel ein Büro gehabt, was ein ganz, ganz langer, also da hatten überall alle Leute, hatten ihre eigenen, die ganzen Experten hatten eigene kleine Büros, aber an einem ganz, ganz langen Flur. die ja dann quasi zur Kaffeeküche geführt hat. Heißt, man musste irgendwie diesen Flur entlang laufen und ist dann da in irgendwelche Kollegen reingelaufen und konnte mit denen sich irgendwie austauschen. Aber genau eben nicht dieses, oh, ich habe einen riesen Raum, ich habe viel Ablenkung um mich rum, weil das eben eigentlich nachteilig für Innovation ist.
Was ich noch sehr spannend fand, ist, dass gerade im akademischen Umfeld gibt es Deep Work auch in Kombination mit einem anderen Partner. Der Autor nennt es den Whiteboard-Effekt sozusagen, wie in Big Bang Theory, wenn Sheldon und Leonard zusammen vor so einem Whiteboard stehen mit ihren Text, mit ihren Eddingen und auf dem Whiteboard rumkritzeln, dass es dazu führen kann, wenn du mit einem sehr, sehr intelligenten Partner zusammen an einem schwierigen Problem arbeitest. Ja, also einer ist immer kurz am Grübeln, wirft dem anderen dann eine neue Idee zu und dann verarbeitet der andere das und wirft dir die Idee zurück, dass man so einen sehr, sehr kollaborativen Zustand von Deep Work erreicht und dass der sogar tiefer sein kann als der, den man alleine erreichen könnte. Fand ich wahnsinnig spannend.
Und auch da wieder so ein bisschen den, also eben finde ich wieder, also ist interessant, weil es auch in dem Buch angesprochen wird, die Sache, dass man da auch wieder aufpassen muss, dass es nicht wieder das Mittel nicht zum Selbstzweck wird. Weil nur dieses, okay, wir haben jetzt ein Whiteboard und da stehen jetzt irgendwie 7 Leute aus rum und malen irgendwie rum, da ist noch lange kein Deep Work dazu, sondern auch dieser Punkt von, okay, da geht vielleicht irgendwer hin, schreibt irgendwie groß seine neuen Formeln hin, dann geht er wieder an seinen Computer oder wie auch immer in sein eigenes Büro, denkt wieder weiter, der nächste Kollege läuft vorbei und sagt, ach krass, okay, das kenne ich ja auch. Also es muss doch nicht mal irgendwie synchron sein, sondern es kann wirklich einfach ein öffentlicher Platz sein, wo sich die Personen austauschen, obwohl sie gar nicht miteinander reden. Also dass sie wirklich nur beide voneinander vor dem gleichen Problem grübeln, wieder in ihre eigene Kämmerchen zurückgehen und so. Also dass es wieder wichtig ist, dass oftmals zu viel Kommunikation auch nicht gut ist. Also das ist immer so ein bisschen, gerade das in der modernen, keine Ahnung, Arbeitswelt sehr viel vorkommt, dass alles irgendwo doppelt und dreifach irgendwie diskutiert werden muss und irgendwie hier Brainstorming-Session 1, 2, 3 und jetzt irgendwie besser Brainstorming, super-duper Brainstorming, dass es oftmals gar nicht hilft, sondern den Leuten einfach die Möglichkeit geben sollte, auch mal nachzudenken, auch mal eigene Ideen zu haben, die vor sich hin zu spinnen und erst dann später, man hat sich da selber eine Meinung und eine Idee gebildet, erst dann in den Austausch zu gehen.
Aber es gibt auch tatsächlich Probleme, die lassen sich nicht lösen durch gezieltes Nachdenken. Und der Autor empfiehlt dann einfach mal, okay, sei faul, lass deinen Kopf einfach mal kreisen, deine Gedanken einfach mal kreisen über das Problem und dein Unterbewusstsein findet dann irgendwann automatisch eine Lösung, weil es hatte alle Informationen zur Verfügung und du kannst dich dann schon was anderem zuwenden, vielleicht dem nächsten Problem, und dein Unterbewusstsein sozusagen im Autopilot die Lösungsfindung überlassen. Und auch wichtig ist es, dass in der Downtime zum Beispiel euer Gehirn wieder Energie sammeln kann, wie ein Muskel auch, ne? Wenn ihr im Gym seid, am Pumpen seid und dann macht ihr zwischen den Sätzen Pause, euer Gehirn wieder Energie sammeln kann für das nächste Set sozusagen, für die nächste Deep Work Session. Einfach da solche Pausen auch einbauen.
Was da wichtig ist in diesen Pausen eben, also natürlich auch wie eigentlich in jedem modernen Selbsthilfebuch, spricht der Autor dann auch Social Media an und halt auch zu sagen, okay gut, Downtime heißt nicht, ich gehe vom Rechner weg und hocke mich vor den Fernseher. Das ist nicht Downtime, das ist nicht Gedanken kreisen lassen, weil das wieder Input fürs Hirn ist. Und auch mal sagen, hey, irgendwie ein Spaziergang, irgendwie vielleicht auch kochen, also irgendwie so Dinge, man muss sich kognitiv nicht so stark anstrengen, aber es ist auch nicht die ganze Zeit wieder Input passiver. Also auch zu sagen, hey, diese Pause sollte man sich auch ganz bewusst nehmen. Da merke ich zum Beispiel sehr stark, dass ich dazu tendiere, mir eigentlich meinem Hirn nie wirklich Ruhe zu gönnen. Also wenn ich irgendwo spazieren gehe, dann rufe ich einen Freund an, um zu quatschen währenddessen. Wenn ich irgendwie koche, dann höre ich währenddessen einen Podcast und so weiter. Also dieses dem Hirn die Möglichkeit geben, wirklich nachzudenken und dann eben im Unterbewusstsein die Probleme zu lösen. Deswegen, vielleicht kennt ihr das von euch selber, dass ihr denkt so, boah krass, ich habe so viele gute Ideen unter der Dusche, ja genau, weil das der einzige Moment ist, wo ihr mal nicht am Handy rumdaddelt, das eben halt auch zu unterstützen und das Ganze zu priorisieren und vielleicht sogar noch diesen Moment, wenn wir gerade bei Social Media schon sind, diesen Moment der Pause zu nutzen, um eure Willensstärke zu trainieren, also auch in der, also wenn man sagt, okay, man kennt das, vielleicht man ist in der Arbeit, ist ein bisschen länger und zack, hängt man irgendwie auf Instagram rum, zu sagen, okay, man versucht das nicht zu machen, aber es hilft halt auch, wenn man sagt, man hat in seiner Freizeit auch die Priorität und versucht auch dort sich diesen, also diesen Muskel, diesen Willensmuskel zu trainieren, sagen, hey komm, ich check jetzt nicht alle 2 Minuten irgendeine Social Media App oder irgendeine Nachrichtenwebsite, sondern hey, das mache ich einfach immer nur zur vollen Stunde. Und wenn es jetzt 5 vor 1 ist, dann warte ich noch 5 Minuten. Aber diese 5 Minuten, sich, ob das das ausmacht, also im Sinn von, das ist, wird dir nichts ausmachen, ob ihr die Nachricht 5 Minuten später lest, aber euch hilft es halt, dass eure Willensstärke trainiert wird, was euch dann auch in der Deep Work Phase halt hilft.
Und die Idee ist eigentlich dann auch, wenn wir gerade beim Thema Social Media sind, wirklich die sozialen Medien oder generell das Internet auszuschließen aus euren Deep Work Phasen. Und was ich noch interessant fand, das ist eine andere Studie, die ihr zitiert, aber Menschen, die regelmäßig Multitasking betreiben, also dieses klassische, ja, ich unterhalte mich, bin nebenbei auf Instagram oder schicke eine E-Mail oder so, keine Ahnung, die schaffen es nicht mehr, irrelevante Informationen rauszufiltern. Also die sind konstant irgendwie abgelenkt von allem möglichen Irrelevanten und schaffen es nicht mehr, das rauszufiltern, um sich auf den Task oder die Aufgabe, an der sie gerade dran arbeiten, zu konzentrieren. Total krass, also.
Ja, aber dieses, also es ist halt wie ein Muskel, den man trainieren muss. Und das ist auch eine Sache, die wirklich am Anfang schwer fallen wird und man möchte das quasi priorisieren. Deswegen ist, glaube ich, auch der Punkt, dass er in dem Buch halt anfängt, am Anfang diese Motivation so aufzubauen, im Sinn von, hey, das ist ein schwerer Weg, da muss man sich durchkämpfen, das klappt nicht in der Woche, das klappt vermutlich auch nicht in einem halben Jahr, dass man jetzt von heute auf morgen sein Leben umkrempelt, sondern es ist eine stetige Weiterentwicklung, um selbst dann eben wieder diese Fähigkeit wieder zu erlangen, sich lange Zeiten auf Dinge zu konzentrieren.
Er empfiehlt dann wirklich auch nicht Pausen vom Internet zu nehmen, sondern Pausen vom Fokus für die Ablenkung zu nehmen. Also einfach quasi den Fokus zu shiften vom einen auf das andere. Okay, also ich arbeite konzentriert den ganzen Tag und jetzt gönne ich mir mal, wie du es vorhin auch gesagt hast, mal eine kurze Pause fürs Internet oder für Social Media. Guck was nach. Und es geht eigentlich darum, dass man das Gehirn trainiert, nicht immer auf das Neue oder auf neue Reize aus zu sein. Beziehungsweise, was passiert, wenn ihr auf Social Media geht? Naja, ihr seht was Neues, die Dopamin wird ausgeschüttet, ihr werdet süchtig danach. Einfach gesagt. Also, wenn ihr dazu mehr Infos wollt, dann empfehle ich die Folge Hooked an der Stelle. Aber einfach sozusagen, das Gehirn wird dann nicht mehr richtig stimuliert, wenn was Neues wirklich auftritt. Und ihr könnt dann nicht mehr entscheiden, ist es jetzt wichtig oder ist es jetzt nicht wichtig.
Ich finde auch, ich meine, es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde es ganz spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch fühlst oder erlebst, aber ich tue mir mittlerweile viel, viel leichter, wieder länger am Stück zu lesen, ohne das Gefühl zu haben von, oh, jetzt checke ich mal noch schnell mein Handy, ob irgendeine Nachricht gekommen ist und so. Also dieses, dass ich mich wirklich abends mal eine Stunde hinsetze und am Stück lese. Also klar, nicht, ich lese da keine Stunde, aber das ist ja, ich lege mal das Buch zur Seite, dann trinke ich noch einen Schluck irgendwie Tee, schaue ich aus dem Fenster, lese ich weiter. Das ist eine Sache, das hat jetzt fast ein Jahr gedauert. Und es ist immer noch schwer. Ich merke immer noch nach so einer Stunde den Reiz von, oh, jetzt musst du mal checken, ist irgendwas Wichtiges in der Welt passiert, will vielleicht auch doch über telefonieren. Was auch, glaube ich, also mein, klar, Lesen ist jetzt wieder ein bisschen eine passive, also ein bisschen passiver noch als dieses aktive Arbeiten, aber dass allein das fast ein Jahr gedauert hat, um das wieder zu lernen. Das ist nur eine Stunde. Also es ist noch nicht mal irgendwie, dass ich lese jetzt irgendwie 9 Stunden am Stück. So, das finde ich schon auch irgendwie sehr beeindruckend.
Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man dranbleibt. Also ich kenne das Phänomen absolut, was du gerade beschreibst. Auch, dass man sich dann nach 2 Seiten sofort irgendwie gedanklich abschweift und gar nicht mal bei der Sache ist und dann nur noch mit den Augen über das Papier sozusagen drüber fliegt. So. Dass man das wieder abtrainiert hat, wie du sagst, das hat bei mir auch eine ganz schöne Zeit gedauert, jetzt irgendwie, seit wir den Podcast gestartet haben. Ja. Gut, zurück zum Thema. der Autor empfiehlt so ein paar Strategien, einfach wie ihr es schafft, eure Internetnutzung zu reduzieren oder auch eure Social-Media-Nutzung zu reduzieren. Und die erste davon ist zum Beispiel, sich Offline-Blöcke in den Kalender einzutragen. Also wenn ihr euren Arbeitstag strukturiert, ihr macht euch einen Plan, welche Zeiten bleibe ich offline, also beziehungsweise am Computer, aber gehe nicht ins Internet, nutze keine sozialen Medien. Und welche Zeiten sind erlaubt quasi, dass ich mich ablenken lasse oder aktiv am Surfen bin. Und es ist wichtig, dass diese Offline-Blöcke dann absolut frei von der Internetnutzung seid. Also, dass ihr dann die Integrität bewahrt und nicht eure eigenen Regeln gleich wieder über Bord werft. Und das kann noch besser sein, wenn ihr das zu Hause auch macht. Also nicht nur im Arbeitstag, sondern auch zu Hause. Weil er erzählt auch im Buch, es ist sehr gefährlich, dann man arbeitet den ganzen Tag dann produktiv und zu Hause lässt man sich dann ablenken, ist die ganze Zeit im Browsen, schaut nebenbei noch Netflix und keine Ahnung was. Und es macht vielleicht auch Sinn, dass man sich da gezielt so Blöcke definiert, indem man eben internetfreie Zeit nutzt.
Was ich da auch wichtig finde, also ich meine, wir haben es schon angesprochen, es ist ein Prozess, der lange dauert. Das sollte aber keine Ausrede sein. Also da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen ertappt. Also ich meine, ich habe das Buch jetzt irgendwie vor einem Monat gelesen. Dann ist man am Anfang hochmotiviert von, okay, ich mache jetzt alles in meinem Leben um und es ist ein Monat rum. Ich denke mir so, boah, jetzt habe ich es kurz nochmal durchgearbeitet vor dem Podcast. Immer so, boah, krass, du hast echt schon wieder viel, hast du wieder schleifen lassen. Weil gerade dieses, weil man halt weiß, es ist ein schwerer Prozess, gesteht man sich auf einmal ein, so, ach ja, komm, jetzt habe ich einmal quasi versagt, es ist schon in Ordnung, dass ich jetzt irgendwie einmal in meiner Offline-Zeit irgendwie doch irgendwie auf irgendeine Nachrichtenseite geschaut habe und irgendwie wissen wollte, ob der neueste Impfstoff jetzt irgendwie doch alles gut ist und so. Aber wenn man das hier, also man darf sich jetzt nicht eingestehen, das darf nicht zum, aber in dem Moment hat man verloren. Wenn man sagt, okay, das ist in Ordnung, dass ich jetzt quasi gerade versagt habe, dann habe ich das Gefühl, das ist für mich der Trigger, wo ich schon merke, okay, damit habe ich halt verloren und es ist aber super schwer. Und das quasi sagen, das ist eine Sache, die ihr ganz, ganz aktiv verhindern müsst und ganz, ganz aktiv dran arbeiten müsst, dass es wirklich diese Blöcke irgendwie, dass diese Blöcke da für eure Konzentration bereit bleiben. Und das heißt auch nicht, dass ihr irgendwie eine Stunde am Stück, vier Stunden am Stück durcharbeiten müsst. Es ist auch okay, wenn ihr dann einmal irgendwie vorm Rechner sitzt, einfach mal in die Luft schaut und merkt so, ach, irgendwie, jetzt geht's gerade nicht oder mal rumlauft oder so. Aber halt nicht sagen, okay, gleich in die Ablenkung zu springen, weil dieses Rumlaufen, dieses dem Hirn ganz kurz eine Pause geben, ist ein Unterschied in, also Pause ist ein Unterschied zu Ablenkung. Das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen.
Lass uns nochmal zum Thema Social Media gehen, weil er wird mit dem ganzen Thema auch ein eigenes Kapitel in dem Buch. Er empfiehlt natürlich Social Media komplett alles zu löschen, alle Accounts zu löschen, nie wieder Social Media zu nutzen, weil es einfach wahnsinnig stark den Tag fragmentiert in so Konzentrationsblöcke. Also jedes Mal, wenn ihr euch von Social Media ablenken lasst, wird eure Aufmerksamkeit fragmentiert. Und er empfiehlt auch ganz klar, sich bewusst zu machen, die positiven und die negativen Seiten von Social Media, sich da wirklich ein Ziel zu setzen. Okay, sagen wir, mein Ziel ist es, tiefe und bedeutungsvolle Freundschaften zu pflegen. Und er bemängelt dann zum Beispiel, hey, Social Media erfüllt es gar nicht für dich. Ja? Das, was du möchtest, beinhaltet eigentlich abends sich treffen mit einem Glas Wein, stundenlang ratschen. Und nicht auf Social Media connected zu sein und 100 Leuten zu folgen. So. Also das Ziel widerspricht sich auch ein Stück weit an der Stelle dann. Nehmen wir Facebook eben. Und die negativen Seiten, die aber die Nutzung mit sich bringt, zum Beispiel eben die Fragmentierung deiner Aufmerksamkeit, diese ständige Gier oder Sucht nach dem neuen Meme, dem neuesten Infos, die man eben versucht zu befriedigen, indem man auf Social Media aktiv ist, dass die euch wahnsinnig schadet. So, also selbst quasi, wenn euer Ziel ist, tiefe Freundschaften zu führen, ist Facebook so schlecht darin, quasi euch das zu geben, plus die negativen Seiten, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, Facebook zu nutzen für diesen Zweck.
Solltet ihr das trotzdem nutzen und habt das Gefühl, ihr wollt euer Hirn gerne mit guten Dingen bespielen. Es gibt jetzt einen schwarz auf weiß Instagram-Kanal und LinkedIn, wo ihr immer zu den Folgen auch nochmal kleine Grafiken findet, kleine Zusatzvideos. Also falls ihr, also hier zum Gegending, also einmal ist an sich nicht gut, aber falls ihr es doch nutzt, dann holt euch geilen Content. Da sind natürlich wir beide hier am Start, um euch dann euer Hirn zu füttern. Könnt ihr mal schauen, also gibt es bei uns auf der Homepage auch oder sonst irgendwie schwarz auf weiß, einfach mal irgendwo eingeben, findet ihr dann schon.
Ja, um dann wirklich das Maximale aus dem Arbeitstag rauszuholen, empfiehlt der Autor tatsächlich, jede Minute des Tages irgendwie durchzuplanen. Also zum Beispiel, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, mit den Blöcken Offline-Online-Blöcke, aber auch sozusagen die Deep-Work-Tasks einzuplanen über den Tag. Also zu sagen, okay, da werde ich jetzt einen tieferen Konzentrationszustand brauchen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer braucht für einen Block. Wichtig ist halt dann, dass ihr einfach nicht euch ablenken lasst, wenn ihr in einem Tiefkonzentrationsblock seid, euch nicht ablenken lasst, wieder ins Internet zu gehen, sondern quasi einfach das wahrnehmt oder vielleicht mit dem nächsten tiefen Task anfangt oder mit irgendeinem leichteren Task, den ihr euch als Alternative gesetzt habt, falls ihr früher fertig seid. Aber wichtig ist, dass ihr das plant. Und wie quantifiziere ich jetzt, was ist ein tiefer Task? Und da benennt er eine ganz, finde ich, praktische Methode. Wie lange würde es dauern, wenn ich jetzt einen Uni-Studenten ohne spezialisiertes Training in dem Fachgebiet dazu beauftragen muss oder ihm beibringen muss, diese Aufgabe zu absolvieren sozusagen? Und wenn es jetzt eine einfache E-Mail zu schreiben ist, dann wird es kürzer dauern. Wenn das jetzt ein Fachpaper irgendwie ist, was ich gerade schreibe, wenn ich jetzt im Fall des Autors, wenn ich jetzt Professor bin, wenn ich irgendein Paper schreibe und das dem Studenten zum Reviewen geben würde, dann wäre das dementsprechend deutlich höher, weil der muss natürlich sich mit dem Fachgebiet auseinandersetzen vorher und. Und so könnt ihr quasi ein Stück weit quantifizieren, wie tief euer Konzentrationslevel für das benötigte Aufgaben oder für die benötigte Tätigkeit sein muss und das dementsprechend in eurem Tag auch einplanen, weil ihr habt nur ein begrenztes Budget von Deep-Work-Stunden, die ihr am Tag absolvieren könnt. Das ist wie im Gym, irgendwann geht halt nichts mehr. Irgendwann sind die Muskeln durch und genauso ist es auch mit dem Gehirn. Und dann reicht es halt nur noch für einfachere Aufgaben.
Also ich muss sagen, vom Buch her, also es hat mir gut gefallen. Ich habe das Buch, also eben wie schon gesagt, man liest es irgendwann, ist halt schon motiviert von, okay, ich mache jetzt Deep-Work in meinem Leben. Und es ist, also ich fand, an sich fand ich es gut, also keine Ahnung, auch von der Verständlichkeit, ich habe es auf Englisch gelesen, auch auf Englisch super easy, also Verständlichkeit 5 von 5. Quellendichte, ja, auch hier wieder ähnlich, ist es halt irgendwie viele Online-Artikel und so, die er halt irgendwie zitiert. Da würde ich eine 2 von 5 vergeben. Würde ich das Ganze weiterempfehlen, weitergeben, ja, aber jabba dabba du auf jeden Fall. Finde ich sehr gut. Also hat mir gut gefallen, würde ich auch schon irgendwie, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, es selbst auch zu lesen, weil doch nochmal irgendwie mehr Punkte vorkommen, als was wir jetzt hier im Podcast angesprochen haben. Und von der Anwendbarkeit gebe ich jetzt für mich, also auf mein persönliches Leben, eine 5 von 5, weil ich halt merke, zum Beispiel für mich, okay, gut, ich habe das halt noch gar nicht, also ich bin genau in diesem, also ich bin nicht in diesem, nicht so krass in diesem Social-Media-Strudel, aber halt viel Ablenkung, viel mal hier irgendwie News lesen und so, und ich möchte das gern mehr, also ich mag auch diese Zustände, das nennt man ja irgendwie diesen Flow-Zustand, wenn einfach irgendwie produktiv ist, Sachen, bei mir ist es halt viel mit Programmieren, dass ich da einfach irgendwie halt dann vor mich hin programmiere und irgendwie tolle Dinge bei rauskomme, ich denke so, boah, krass, was in den letzten 2 Stunden hast du so viel geschafft, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, was mich sehr glücklich macht und ich hätte gern mehr davon und ich glaube, das ist eine Sache, die ich aktiv angehen muss, also deswegen 5 von 5 für mich in Anwendbarkeit.
Ja, witzig, weil ich irgendwie das Buch ganz anders wahrgenommen und empfunden habe. Also für mich war das auch echt irgendwie ein Kampf zu lesen, ich habe dann auch viel quer gelesen, ich würde es nicht weiterempfehlen tatsächlich, ich finde die ganzen Tipps, die ihr gibt zum Thema tiefere Arbeitswelt so oder wie tauche ich tiefer ein, fand ich, lagen irgendwie auf der Hand. Also es war jetzt nichts Außergewöhnliches dabei, was jetzt mein Leben bereichert. Und ich finde, ich habe auch viele von den Ideen irgendwie schon mal gehört, jetzt aus anderen Büchern auch. Und er zitiert auch andere Bücher. Deswegen, aber Quellendichte, muss ich sagen, fand ich gut, weil bei den ganzen Büchern, die wir sonst lesen, sind halt oft gar keine Quellen angegeben. Und er sagt wenigstens, okay, woher hat er die Infos? Deswegen gebe ich eine Quellendichte eine 5 von 5. Und umsetzbar, finde ich, ist zwar relativ viel aus dem Buch, aber ich fand es nicht wirklich, also wie gerade schon gesagt, es waren keine neuen Ideen für mich dabei. Deswegen gebe ich da eine 2 von 5. Und Verständlichkeit, naja, es war sehr verständlich geschrieben, also eine 4 von 5. Ein Punkt Abzug, weil ich fand's nicht gut zu lesen. Also es hat mich jetzt nicht so gefesselt irgendwie.
Also bei mir, also echt interessant, ist auch mal wieder eins, wo Bücher, wo wir komplett auseinandergehen. Also oft sind wir sehr gleich bei den Bewertungen. Eben, ich hab's super weg, also ich hab's, glaube ich, innerhalb von 1,5 Tagen weggelesen. Vielleicht auch, weil es mir, das war zwischen, das habe ich so in dieser ganzen, keine Ahnung, Weihnachten, Silvester, Jahresrevue-Passier-Sache, was möchtest du, wie New Year, New Me Phase gelesen hat. Das hat auch dafür sehr gut reingepasst, vielleicht auch deswegen.
Was willst du denn von dem Buch anwenden konkret? Oder was hast du angewendet bis jetzt?
Also das Hauptding ist für mich quasi tatsächlich, also dass ich sage, ich priorisiere Deep Work-Blöcke. Also ich merke zum Beispiel mir viel in der Arbeit, also ich habe das Problem mit E-Mail nicht, bei uns ist es halt so ein Chat-System, Slack, wo ich halt merke, ich bin super schnell abgelenkt, weil irgendeine Nachricht kommt und so. Und einfach sagen, ganz bewusst mich da auszuloggen, sagen, hey, es ist, und einfach auch mir das zuzugestehen, weil ich glaube, dass es sowohl für mich als Person als auch für die Firma besser ist, wenn ich mehr Fokus auf bestimmte Aufgaben legen kann und nicht irgendwie innerhalb von 2 Minuten auf irgendeine Anfrage von irgendeinem Antworter. Also das ist genau dieses, was man in einem Büro hat. Man wird irgendwie an der Schulter angeschubst, kann ich dich kurz was fragen, kannst sagen, ja, okay, jetzt bin ich eh schon aus der Aufgabe raus. Das ist so das Hauptding, was ich irgendwie versuche umzusetzen, was mir schwerfällt. Also das ist so eine Sache, wo ich echt irgendwie mich an der Nase packen muss, weil es halt irgendwie für mich auch ungewöhnlich ist. Aber das ist eine Hauptmaßnahme und halt einfach diese Arbeitsweise zu priorisieren. Das, ich gestehe mir das zu oder ich versuche das ganz aktiv, mehr Fokus auf Aufgaben zu legen.
Dann bin ich mal gespannt, wie du in unserem Jahresbericht dieses Jahr dann, wenn wir das Buch nochmal wieder uns anschauen, was du berichtest, wie gut es geklappt hat.
Vorhin haben wir schon gesagt, es gibt jetzt Schwarz auf Weiß auf Social Media. Und zwar, ihr findet uns auf LinkedIn unter Schwarz auf Weiß, einfach suchen. Das gleiche ist auf Instagram.
Oder unter SW Podcast findet ihr uns auch ganz gut, glaube ich.
Genau, wir sind auch auf TikTok, also wir sind jetzt überall so richtig influencermäßig unterwegs. Alle Links sind auf unserer Homepage swpodcast.de verlinkt. Wenn ihr sagt, ihr wollt irgendwie euch da nicht durchklicken oder es irgendwie nicht suchen, es klappt irgendwie nicht. Wir haben noch nicht so viel Follower, also klickt da mal rein, macht mal ein bisschen irgendwie abonnieren, dies, das. Dann findet ihr auch uns in Zukunft leichter, weil wir in der Suche mehr vorgeschlagen werden.
Genau, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder oder wir sehen uns auf Social Media. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Ciao.